erstmal so aus feministischer Perspektive sich mit dem Körper zu beschäftigen, also so ein bisschen auch aus so einer heutigen Perspektive der politischen Praxis, würde ich auch erstmal beantworten, dass sozusagen der Körper ja so ein Austragungsort ist, eine Angelegenheit, gegen die feministische Theorie und Praxis kämpft, meines Erachtens nach, und zwar Objektivierung. Also in der Praxis bedeutet das natürlich irgendwie Erfahrung von belästigenden, übergriffigen Verhalten bis hin zu sexualisierter Gewalt, die irgendwie Objektivierung umfasst. In der Theorie würde ich eben auch sagen, dass Körperlichkeit und Weiblichkeit schon früh miteinander verknüpft werden. Also ich beschäftige mich da ja aus einer philosophischen Perspektive mit, und da kann man eben auf jeden Fall sagen, dass Körperlichkeit und Materialität in so antiken Erkenntnistheorien auf jeden Fall schon schnell mit Weiblichkeit verknüpft werden, einfach weil das Männliche als das Gegenteil dazu imaginiert wird und als das Schaffende und das Formende gedacht wird und dann eben das Demgegenüberstehende, das Passive, was irgendwie geformt werden muss, automatisch als Weiblichkeit gedeutet wird. Und deswegen kann man auf jeden Fall diese anfangs angesprochenen Klischees nicht unbeachtet lassen, beziehungsweise man kann nicht einfach theorisieren wollen, ohne das irgendwie zu beachten, dass auf jeden Fall diese Einschreibungen von Männlichkeit, Aktivität und Passivität und Körperlichkeit, die mit Weiblichkeit verknüpft werden, zu bedenken.
Im Ankündigungstext, da steht, der Körper ist nicht nur ein materialer Widerstand, er ist es außerdem auch innerhalb der feministischen Philosophie. Das spielt ja so ein bisschen an darauf, dass feministische Perspektiven auf Körperlichkeit eben sehr divers sind und es auch ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Was gibt es denn über die verschiedenen Blicke auf Körper in der feministischen Theorie oder aus einer feministischen Perspektive zu sagen?
Das kann ich natürlich nicht mal annähernd so beantworten, was dazu alles zu sagen gibt, weil feministische Theoretikerinnen sich eben immer und überall mit dem Körper und der materiellen Erfahrung, die eben die soziale Rolle der Frau diesbezüglich mit sich bringt, befasst haben. Aber so in meinem persönlichen Verständnis, woher auch irgendwie dieser Teil des Ankündigungstextes kommt, dass es auch innerhalb der feministischen Philosophie auf jeden Fall ein Widerstand ist, ist eben, dass, der Körper mit Materialität assoziiert wurde in antiken Epistemologien und da eben Weiblichkeit eingeschrieben wurde, dass aber jeweils unterschiedlich in sozusagen der Rezeption dieser Theorien, auf denen ein großer Teil westlicher Philosophie basiert, wie die Reaktion darauf aussieht, beziehungsweise ob man irgendwie versucht, den Körper, das Materielle und das Weibliche, sich darauf positiv zu beziehen, wie das viel stattgefunden hat, so in der feministischen Bewegung der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zweiten Welle, oder eben später sich negativ darauf zu beziehen, wie dann irgendwie in poststrukturalistischen feministischen Theorien. Es gibt auf jeden Fall viel darüber zu sagen, aber viele unterschiedliche Dinge darüber zu sagen. Aber ich würde eben sagen, dass die feministische Theorie eint, das ist immer auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit der Materialität des Körpers in sozusagen einer weiblichen Erfahrung, sage ich mal, behandelt, weil diese Materialität so vergeschlechtlicht ist.
Du hast jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, dass so die Perspektiven auf die Beschäftigung mit Körperlichkeit innerhalb der feministischen Theorie vielleicht sich verändert haben. Gibt es dazu was zu sagen, wie sich die Debatten oder diese Blicke auf Körper innerhalb feministischer Theorie über die Zeit verändert haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal so sagen, da gibt es natürlich Unterschiede, die bestehen in verschiedenen auch theoretischen Traditionen, die sich auf, natürlich, also wie ich eben schon gesagt habe, auf den Körper beziehen. Aber also Simone de Beauvoir in ihrem, ich sag mal, Grundlagenwerk der feministischen Philosophie in das andere Geschlecht, obwohl sie so eine existenzialistische Philosophin ist, wo es irgendwie um die Transzendenz geht, sich immer auf die Immanenz des weiblichen Körpers bezieht, beziehungsweise die Immanenz der Frau, also dass es was Präsentes ist. Und also marxistische Feministinnen wie zum Beispiel Maria Rosa Dalla Costa theoretisieren auch von der Materialität aus, aber dann zum Beispiel eher in Bezug auf Materialität der kapitalistischen Produktionsweise und die Rolle der Reproduktion, die die Frau dort auch einnimmt. Und dann auch eben, wie schon gesagt, also Judith Butler auch so als Wegbereiterin des Queer-Feminismus, wo es dann eben eine negative Bezugnahme gibt auf dem Körper, eben dadurch, dass so eine Entkopplung stattfindet von diesem scheinbar biologischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität. Und das ist natürlich, sind natürlich irgendwie große Änderungen oder verschiedene Weiterentwicklungen von dieser Bezogenheit auf den Körper. Aber ich würde sagen, man sollte auch nicht dabei, wenn man die Veränderung dieser Debatten beobachtet, den Fehler begehen, das als so einen linearen Fortschritt oder so zu begreifen und einfach Theorien verwerfen zu wollen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und in mancherlei Hinsicht auch kritikwürdig sind. Aber diese Theorien verwerfen zu wollen, einfach weil es sich sozusagen das Bild, wie man mit dem Körper umgehen soll, in feministischer Philosophie oder nicht, sich natürlich gewandelt hat, dadurch, dass der Queer-Feminismus auf jeden Fall eher weniger sich beziehen möchte, positiv auf Begriffe wie Weiblichkeit und den Körper und so weiter. Das ist dann natürlich auch irgendwie Geschmackssache, aber dass es auf jeden Fall nicht so sein sollte, dass man das auch noch so hierarchisiert, wie diese Entwicklungen entstehen.
Also quasi ein Plädoyer dafür, nicht feministische Positionen oder Theorien zum Beispiel aus der zweiten Frauenbewegung einfach über Bord zu werfen, sondern das so ein bisschen als Gesamtkonzept zu sehen und da vielleicht eher die Verbindung zu suchen.
Genau, also ich glaube so, dass so sehr ich auch selber irgendwie Kritik darin finde, in Positionen, die häufig irgendwie als differenzfeministisch sich selber geframed haben oder bezeichnet werden, dass diese theoretischen Positionen aber ja auch immer sehr stark verknüpft waren mit der feministischen Bewegung und immer sehr, also stärker, glaube ich, als heutzutage verwoben waren mit einer politischen Aktion. Und ohne das jetzt zu stark zu bewerten zu wollen, glaube ich schon, dass man eben sehen muss, dass viel von Theoretisierung, die irgendwie heute möglich ist und heute stattfindet, erst ermöglicht wurde durch das Erkämpfen tatsächlich auch materieller Begebenheiten, durch diese scheinbar für manche Personen reaktionären Positionen.
Die materielle Gegebenheit, die du gerade angesprochen hast, der Körper quasi, ist ja einerseits eine materielle Gegebenheit, die das Leben gerade von Frauen, aber auch von Männern natürlich beeinflusst. Und andererseits gibt es eben die Gefahr, oder es ist nicht weit da von der Beschäftigung mit Körper auf so eine Biologisierung von Geschlecht zu kommen. Also quasi der Zuweisung zu jeweils einem Geschlecht aufgrund des jeweiligen Körpers einer Person. Ich würde sagen, dass ja irgendwie eine Gratwanderung ist zwischen der Ausklammerung konkreter körperlicher Gegebenheiten, zum Beispiel Menstruation oder die Möglichkeit einer Schwangerschaft, und dem vielleicht reaktionären Rückwurf auf Körper, wenn es um Geschlecht geht. Zum Beispiel so eine Argumentation, Männer wären aggressiv aufgrund des Testosterons, oder eine Frau ist gerade deshalb zickig, weil sie ihre Tage hat und so weiter. Was sind denn deine Gedanken zu dieser Gratwanderung für eine feministische Theorie?
Also ich glaube erstmal, dass Gratwanderung, finde ich einen guten Begriff, aber das feministische Theorie, was ich auch sehr daran schätze, ist, dass eben die Gratwanderung, Ambivalenzen und mögliche Widersprüche nicht scheut. Und ich würde das tatsächlich auch gar nicht bewerten als irgendwie Konfliktscheue oder so, sondern eher als konsequent, weil es ist natürlich eine banale Aussage, aber natürlich wird man niemals über die, ich sage jetzt mal, weibliche Erfahrung schreiben können oder die körperliche Erfahrung, über die man dann seine feministische Theorie begründen kann. Das ist natürlich total klar, aber ich glaube auch, dass man so, also Grundsätze haben sollte oder das grundsätzliche Verständnis, dass es natürlich überhaupt keinem feministischen Interesse zuträglich ist, irgendwie in eine Biologisierung, wie du gesagt hast, zu verfallen und irgendwie bestimmte Menschen auszuschließen, weil man irgendwie anatomische Begebenheiten verkettet mit was Geschlecht ist. Ich finde so, das ist irgendwie klar mittlerweile oder sollte es sein. Aber genau, diese Erkundung des Körpers und das Verständnis des Körpers und besonders auch von Funktionen, die irgendwie lange oder Erfahrungen, die lange als weiblich gegolten haben, die wir heute anders beschreiben vielleicht, aber die eben in meinen, wie ich auch eben erwähnt habe, in diesen zweiten Welle der Frauenbewegung viel zu tun hatten mit so der eigenen Körpererfahrung, den eigenen Körper zu erkunden, dass das auch nicht, also es natürlich auch keine Lösung ist, sich damit nicht mehr zu beschäftigen und nicht irgendwie zu benennen, welche Person das betrifft und wie, was für Erfahrungen man sozusagen hat, wenn einen das betrifft. Ich glaube schon, also bin mir irgendwie sehr sicher, dass man das betreiben kann aus einer Perspektive, die nicht irgendwie nicht-binäre und Transpersonen ausschließt. Ich glaube, das kann man von feministischer Theorie erwarten und habe tatsächlich aber nicht so die Angst oder sehe nicht so die Gefahr, dass tatsächlich in einer feministischen Auseinandersetzung jemand sagen würde, ja, wenn man jetzt über den Körper redet, dann ist es aber ganz leicht, dass man so wieder dahin kommt, dass gesagt wird, jemand ist zickig, weil man seine Tage hat oder so. Das wäre natürlich blöd, damit müsste man dann umgehen, aber ich sehe, glaube ich, nur in der reinen Auseinandersetzung mit dem Körper ist das für mich kein Grund, das nicht zu machen.
Um mal aus der Binarität der Geschlechter auszutreten, in diesem Gespräch, seit fast einem Jahr gibt es ja jetzt den 3. Geschlechtseintrag in Deutschland mit dem Namen Divers. Was sagt das denn deiner Meinung nach auch über den gesellschaftlichen Blick auf Körper und Geschlecht aus, dass das möglich wurde vor einem Jahr?
Also das ist ja auch eigentlich erstmal ein gutes politisches Zeichen. Andererseits meine ich auch, es gibt meines Wissens aber auch eben Kritik daran, weil dieser Eintrag ja auch Geschlecht, wie die beiden binären Kategorien, ebenfalls an so körperlichen Begebenheiten festmacht, meine ich. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass er nicht besonders viel ändert an dem gesellschaftlichen Blick auf Körper und Geschlecht. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass es dazu führt, dass jetzt viel mehr Leute irgendwie das binäre Geschlechtersystem anzweifeln oder hinterfragen oder ändern wollen.
Gerade Frauen, Nichtbinäre und Transpersonen sind im Alltag ja vermehrt oder mehr als Cis-Männer zum Beispiel auf ihre Körper zurückgeworfen. Beziehungsweise die Gesellschaft macht ihnen auf so eine Art klar, dass sie als Körper wahrgenommen werden. Die Objektifizierung, du hast es auch schon angesprochen. Jetzt um mal so ein paar Schlagworte zu nennen, Bodyshaming, Lookism, also die Bewertung aufgrund des Aussehens oder auch einfach eine sexistische Reduzierung auf den Körper. Unabhängig jetzt davon, in so ein Victim-Blaming zu verfallen, also darin, dass jetzt quasi den Menschen, die davon betroffen sind, irgendwie die Verantwortung dafür zuweisen, was an diesen Zuständen zu ändern. Trotzdem die Frage, was könnten vielleicht deiner Meinung nach Gegenperspektiven dazu sein, also eine Stärkung, ein Empowerment, genau, gegen vielleicht so eine Objektifizierung der Körper von Frauen, nicht-binären und Transpersonen oder kurz gesagt, wie können wir lernen, unsere Körper zu lieben? Was sind deine Gedanken dazu?
Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, bei der Innenblicknahme von möglichen Gegenstrategien gegen Objektivierung finde ich es immer wichtig, glaube ich, zwischen individuellen und kollektiven beziehungsweise irgendwie strukturellen Maßnahmen zu unterscheiden. Individuell kann man, also und das ist vielleicht das, was du auch angesprochen hast mit dem Victim Blaming, ist man dafür jetzt selbstverantwortlich, sich dagegen zu wehren. Individuell kann man natürlich irgendwie in Situationen reagieren und auch irgendwie dann durch miteinander sprechen oder eben sogenanntem Empowerment für sich selbst mit diesen Erfahrungen umgehen. Ich weiß aber, und das ist ja auch, ich würde sagen, so feministischer Konsens, dass diese Erfahrungen der körperlichen Objektivierung aufgrund von patriarchalen Strukturen passieren. Dagegen gibt es eigentlich, glaube ich, nur als potenteste Gegenstrategie die feministische Organisation. Beziehungsweise zu der Frage, wie wir lernen können, unsere Körper zu lieben, da glaube ich, dass so ein Liebe deinen Körper Ausspruch, damit ist wenig getan, weil ich glaube, dass es ein eher realistischeres Ziel ist in der Hinsicht, wenn es den Personen, die von Objektivierung betroffen sind, gelingt, den eigenen Körper nicht mehr zu hassen bzw. ihn wenigstens anzuerkennen. Aber ich glaube, dass dieser individuelle Fokus nicht sozusagen der goldene Weg für alles ist. Und ich glaube eben, man muss nicht seinen Körper lieben, um sich aus feministischer Perspektive mit dem eigenen Körper oder mit anderen Körpern auseinanderzusetzen. Ich finde es eher wichtiger zu verstehen, wie und wo der Körper möglicherweise objektiviert wird oder Gewalt ausgesetzt ist. Und aber auch zu verstehen, welche Körper das vermutlich in einem noch höheren Ausmaß sind als mein eigener. Also ich persönlich habe es im Hinblick auf diese Frage eben als bestärkend empfunden, feministische Literatur zu lesen. Und über Feminismus zu lesen heißt dann nicht nur, sich weiterzubilden oder so, sondern es kann in dieser Hinsicht auch einfach therapeutisch sein.